12.46 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, der Mittag. Geht man nach der Zahl der Infizierten, der nachgewiesenermaßen Infizierten, muss man dazu immer sagen, dann haben die Vereinigten Staaten Italien längst überholt. Weit über 300.000 sind da betroffen in den USA. Über 8.000 sind schon am Coronavirus oder damit gestorben. Thilo Kössler ist unser USA-Korrespondent. Herr Kössler, gestern hat Präsident Donald Trump in seinem Pressebriefing die Bevölkerung auf sehr schreckliche Zeiten eingestimmt. Wenn er das schon tut, der doch zunächst so sorglos war, was erwartet die US-Bürger da noch?
Naja, jedenfalls erwartet sie keinesfalls irgendwie eine Lockerung der Bestimmungen zunächst mal. Jedenfalls dringen darauf alle Experten um den Präsidenten herum, der gestern eine sehr irritierende Vorstellung gegeben hat, weil er einerseits, Sie haben es angesprochen, davor gewarnt hat, dass die nächsten 14 Tage die schlimmsten werden, die das Land hier erlebt hat. Das hat er Ihnen ähnlich schon vor einer Woche gesagt. Er hat gesagt, es werde viele weitere Tote geben, aber ganz so unmissverständlich war seine Botschaft denn doch nicht. Er hat erneut zu erkennen gegeben, dass er ungeduldig ist, dass er das Land am liebsten von den Restriktionen befreien würde, dass er die Wirtschaft wieder anlaufen lassen will. Das Land sollte nicht geschlossen bleiben, hat er gesagt. Er hat wiederholt, was er schon am Freitag vor vergangener Woche gesagt hat, nämlich, dass die Kur nicht schlimmer werden dürfe als das Problem selbst, sprich die Krise. Vor einer Woche hatten ihn da seine Berater ins Gebet genommen, vor allen Dingen Anthony Fauci und Deborah Birx, seine Koordinatorin in dieser Krise. Sie haben gesagt, wäre brandgefährlich, diese strikten Schutzmaßnahmen bereits jetzt fallen zu lassen. Dann hat Donald Trump umgeschaltet in der Tat. Er war eine Woche lang ganz dem Rat seiner Experten gefolgt, hatte sich hinter sie gestellt und plötzlich den Eindruck eines eher einsichtigen Präsidenten und möglicherweise sogar vernünftigen Krisenmanagers gemacht. Und jetzt erneut solche Äußerungen, die natürlich auf die Öffentlichkeit äußerst irritierend wirken müssen.
Was für Maßnahmen hat Trump denn aktuell noch geplant? Hat er nachjustiert?
Nein, er hat überhaupt nicht nachjustiert. Er hat, die Agenda wird bestimmt von seinen Experten und sie sagen, es gibt überhaupt keinen Grund, hier irgendwelche Maßnahmen zurückzunehmen oder abzuschwächen. Deborah Birx, seine Koordinatorin, hat auf Modellrechnungen verwiesen, nach der bis Mitte April die Zahl der Toten auf 2.600 pro Tag ansteigen könnte. Die Universität von Washington in Seattle sagt, die Todesrate könnte von derzeit 8.300 auf 70.000 ansteigen und sich ab Mitte Juni bei 90.000 stabilisieren. Das sind Horrorzahlen, die natürlich auf die Öffentlichkeit entsprechend wirken. Also ich glaube, das Verständnis für Donald Trumps widersprüchlichen Aussagen sind doch, man kann sich das im Grunde nicht erklären.
Wie sieht denn Trump selbst sein Vorgehen? Hört man da manchmal Selbstkritik heraus?
Nein, man hört von ihm keinerlei Selbstkritik, ganz im Gegenteil, er verteidigt sich natürlich und er sucht ja immer einen Sündenbock, er sucht immer die Schuldigen bei den anderen. Zum Beispiel sagt er, dass die Forderungen der Gouverneure, die nach weiteren Geräten rufen oder nach Schutzkleidung oder nach Gesichtsmasken, dass diese Forderungen völlig überzogen seien. Inflationär hat er sie genannt und er bezichtigt die Gouverneure, dass sie da gewissermaßen überziehen und maßlose Forderungen stellen. Ist er so weit gegangen, dass er unterstellt hat, dass hier Geräte durch die Hintertür wieder verschwinden würden. Also Donald Trump verfolgt weiter seine Strategie. Er ist stets derjenige, der alles richtig macht und er hat seine Sündenböcke und die sucht er eben in Kreisen dann auch der Politiker, bevorzugt bei den Demokraten. Aber wenn es auch Republikaner gibt, die ihn kritisieren, dann wird er in seiner Reaktion doch sehr heftig und fast maßlos.
Geografisch ist ja New York am härtesten betroffen vom Coronavirus. Über ein Drittel der Todesfälle werden dort gezählt. Wie sieht's denn sozial aus? Welche Bevölkerungsgruppen sind am härtesten betroffen?
Ja, es wird eben immer deutlicher, Herr Ölmeier, dass das Coronavirus nicht zwischen Arm und Reich, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Männern und Frauen unterscheidet. Es wird mit dem zunehmenden Krisenverlauf immer deutlicher, dass dieses Virus nicht egalisierend oder nivellierend wirkt, sondern ganz im Gegenteil, die tiefen sozialen Brüche, die es in diesem Land gibt, noch verstärkt. Da gibt es ganz einfache, grobe Beobachtungen. Wohlhabendere sind besser geschützt als sozial Schwache. Warum? Weil Wohlhabende sich in ihre Wohnung zurückziehen können. Sie können dort Homeoffice machen. Die Blue-Collar-Workers, die verdienen ihr Geld außerhalb ihrer vier Wände. Sie müssen raus auf die Straße, in U-Bahn, in Büros. Das gilt für Müllabfuhr, Reinigungskräfte, Kassiererinnen. Betroffen sind zum Beispiel überproportional Einwanderer. Das sind die Latinos, die im ganzen Land das Heer von Handwerkern stellen. Oder die afroamerikanische Community, die im Niedriglohnsektor überrepräsentiert ist. Es gibt eine neue Statistik aus New York, das ja das Epizentrum dieser Pandemie ist. In den ärmeren Wohngegenden New Yorks, also südlich des Flughafens von LaGuardia, sind viermal so viele Bewohner eines Viertels positiv getestet worden, als zum Beispiel in den gentrifizierten Vierteln von Brooklyn. Mhm. 19 der 20 wohlhabendsten Nachbarschaften von New York haben die niedrigsten Infektionsraten. Und das sind Zahlen, die sagen eine ganze Menge aus über die soziale Lage in dem Land.
Vielen Dank, Thilo Kössler, unser